Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute ein Literaturmagazin mit drei Neuerscheinungen, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive Lebenskrisen unter die Lupe nehmen. Der Kolumbianer Hector Abad beschäftigt sich noch einmal mit dem Mord an seinem Vater und mit dem eigenen Exil in Italien. Guylaine Dunant, Französin mit Schweizer Wurzeln, rekonstruiert die schwere Depression, die sie als junge Frau durchmachte. Und der Franzose Gilles Leroy porträtiert eine betagte schwarze Lehrerin, die sich während des verheerenden Wirbelsturms Katrina standhaft weigert, ihr Haus zu verlassen. Mit Franziska Hirsbrunner diskutieren Felix Schneider und Heini Vogler.
Unsere Auswahl wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen düster. Ich glaube, sie ist es nicht, auch wenn, wie gehört, Lebenskrisen reflektiert werden in den drei Büchern. Sie, Heini Vogler, haben sich für Zola Jackson von Gilles Leroy entschieden. Leroy war eher eine Randfigur im französischen Literaturbetrieb, bis er 2007 für Alabama Song den begehrten Prix Goncourt erhielt. Da geht es um Zelda, die Frau des 20er Jahre Kultschriftstellers Scott Fitzgerald. Sie erzählt, in Zola Jackson ist es dasselbe Muster, es ist Zola, die erzählt. Bitte ein paar Worte zu ihrer Wahl, Heini Vogler.
Mich nahm es einfach wunder, wer ist dieser Gilles Leroy, weil ich ihn nicht kannte. Ich habe den Roman Alabama Song irgendwie auch verpasst, das ist ja oft so. Also jetzt ist es das nächste Buch, das halt nach Interesse ruft und so ist es bei mir. Ich möchte einfach wissen, wie der schreibt, Gilles Leroy.
Darüber werden wir gleich sprechen. Zuerst aber zu Ihrer Wahl, Felix Schneider. Sie haben sich für Ghislaine Dunants Buch entschieden, das 2008 einen ziemlich bedeutenden Westschweizer Literaturpreis bekommen hat, den Prix d'Antan. Dunant ist Jahrgang 1950 in Paris geboren. Sie hat einen Schweizer Vater, die Mutter ist Französin. Anders als Gilles Leroy ist sie keine Vielschreiberin. Ein Zusammenbruch ist erst ihr viertes Buch. Was interessiert Sie daran, Felix Schneider?
Zunächst einmal habe ich noch nie einen so genauen, ja unerbittlichen Bericht über eine Depression gelesen. Und dann zum Zweiten erweitert sie dieses Thema Depression zu dem Thema Verlust und Wiedergewinnung des Lebensmutes. Deswegen ist es auch nicht nur deprimierend. Sie erzählt ja, wie sie den Lebensmut wiedergewinnt. Und das stellt einfach die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Meine Wahl hat etwas mit einer früheren Lektüre zu tun, einem Buch, das eine lange Inkubationszeit hatte. Der Kolumbianer Hector Abad war schon fast 50, als er endlich über seinen Vater schreiben konnte, einen Arzt und Sozialreformer, der 1987 von Paramilitärs ermordet wurde. Das war ein angekündigter, ein erwarteter Mord und der Vater hat das Land trotzdem nicht verlassen. Dieses Buch hat mich sehr beeindruckt damals, weil es so persönlich war und man gerade deshalb, glaube ich, sehr viel auch erfahren hat über Kolumbien. In dem neuen Buch Das Gedicht in der Tasche, zwei Gedächtnisforschungen, nimmt Hector Abad einen Faden nochmals auf. Er liefert so eine Art Appendix zum früheren Buch. Das hat mich interessiert. Zuerst reden wir nun aber über Zola Jackson von Gilles Leroy. Der Roman beginnt so.
New Orleans, Louisiana, August 1994. Das mag ich. Ich mag es, wenn meine Küche mit Kanel, Kalumba und Kümmel gepudert ist, wenn würzige Duftspiralen mein Häuschen in eine Konfektschachtel verwandeln. Für alles habe ich den richtigen Dosenöffner, für die geschälten Tomaten, die Bananen in Sirup, die Maiskörner, den Vogelaugen-Chili und die Kokosmilch. Der Tag ist schön, der Wetterbericht hat Sonne vorausgesagt und ich höre meine Nachbarn, die sich am Grill zu schaffen machen, wobei ich wohl bald mit von der Partie sein sollte, sofern er nicht rechtzeitig auftaucht und mich rettet. Grillen finde ich entsetzlich. Es löst panische Angst bei mir aus, denn es ist ein maskuliner Sport, ein Privileg von Männern und Leuten mit Geld. Einmal mehr verspätet. Er kann nicht anders. Eine ganze Stunde warte ich nun schon, oder so gut wie. An meinem Sohn liegt es nicht. Nein, mein Sohn ist ein pünktlicher Mensch. Es ist der andere, das Weichhirn. Der hinkt immer hinterher. Dafür würde ich mir die Hand abhacken lassen, wenn ich eine erübrigen könnte.
Man hört es, Zola Jackson hat Haare auf den Zähnen. Heini Vogler, skizzieren Sie doch bitte mal kurz den Plot.
Ja, wir sind im Jahr 2005, das war eine Rückblende, aber die Gegenwart ist 2005. Da ging der Wirbelsturm Katrina über die Bühne, das war eine schreckliche Katastrophe. 80% von New Orleans stand unter Wasser und war eigentlich ein schwimmender Friedhof. Und diese Frau sitzt in ihrem Holzhaus, das ihr verstorbener Mann ihr gebaut hat. Es ist ein gut gebautes Holzhaus, eine Burg. Und sie sitzt da und wartet ab, bis das Wasser höher und höher steigt. Sie wartet nicht ab, sondern sie stellt sich ein auf die jeweilige Situation, leert ihre Vorratskammern und steigt immer wieder einen Stock höher, bis sie am Ende im Dachstock landet und das Drama dann sein Ende findet. Die Frau ist nicht alleine, sie hat ihren Hund dabei und sie denkt über ihr Leben nach in dieser Extremsituation, wo sie selbst vom Tod bedroht ist. Sie will das Haus nicht verlassen, weil sie starkköpfig ist, weil sie sich wehrt dagegen, auch weil ihr Hund wahrscheinlich nicht mehr von dort weg kann. Es gibt dann auch eine Rettungsaktion und das klappt nicht, weil der Hund nicht will. Also bleibt sie. Sie sagt, New Orleans verlässt man nicht, man wird dort geboren und man krepiert dort. Es kommt dann nicht so weit. Es gibt eine wundersame Rettung. Sonst hätten wir ja diese Geschichte nicht. Sie kann sie uns erzählen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, über den man reden könnte, schon ein kleiner Schwachpunkt. Es gibt trotzdem Thrill in dieser Geschichte. Es ist eher eine amerikanische Geschichte. Man würde eben sagen, sie ist von Giles Leroy oder sowas, nicht?
Zola Jackson ist ja auch so eine Art Rollenprosa. Man lässt sich beim Lesen sozusagen den Kopf vollreden von Zola. Was hat diese Erzählweise bei Ihnen ausgelöst, Felix Schneider?
Also das fände ich einen interessanten Punkt. Ich weiß auch nicht, ob das ein Schwachpunkt ist, Heini Vogler. Er versucht, eine Ich-Erzählerin zu haben, die eigentlich kein konsistentes, zusammenhängendes Ich hat. Nicht? Sie verdoppelt sich, sie berichtet zum Beispiel von Sachen, die sie gar nicht erlebt haben kann, also was auf dem Friedhof weit weg geht, während sie in diesem Häuschen sitzt. Sie spaltet sich auf, Traumsequenzen oder Fantasiesequenzen werden genauso real erzählt wie das, was sie da wirklich erlebt. Und trotzdem, obwohl sie kein zusammenhängendes Ich hat, ist sie eine starke Persönlichkeit. Und das finde ich sehr gelungen. Anderes finde ich schwierig.
Sie trinkt laufend Bier, sie nimmt Tabletten, also sie ist schon oft in einem Dämmerzustand. Also das
ist
schon
hat ja so, einen Grund, dass sie trinkt. Ja. Und darauf wollte ich Sie jetzt ansprechen. Also sie berichtet ja von einem Leben voller Schicksalsschläge, voller Schwierigkeiten. Also sie hatte es nie einfach als schwarze, alleinerziehende Mutter. Sie hat schon einen ersten schrecklichen Hurrikan erlebt, als ihr Sohn ganz klein war, noch ein Baby, den Hurrikan Betsy von 1965, wo auch schon alle armen Leute so quasi ums Leben kamen, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Sie investiert eigentlich alles, um ihren Sohn weit zu bringen und der kommt auch weit, aber stirbt dann sehr jung elendiglich an Krebs. Zudem hat dieser Sohn einen weißen Liebhaber, was für die Mutter auch ganz schrecklich ist und sie benimmt sich ja auch immer sehr schlecht diesem Liebhaber gegenüber, also kommt der Sohn auch immer weniger zu Besuch und so weiter. Also es ist wirklich ein ganz schwieriges Leben einerseits und andererseits ist es die Tragödie des Hurrikans Katrina, der da beschrieben wird. Und mich würde wundern, wie die beiden Dinge für Sie zusammengehen.
Also für mich ist die Ebene der Schwarzen, die alles in ihren Sohn projiziert, der Harvard-Professor werden könnte, aber das nicht macht, sondern Gymnasiallehrer wird, also ihre Träume nicht erfüllt. Sie hat keinen Nobelpreisträger am Ende, wie sie sich das erhofft hat. Und dann ist er erst noch schwul und hat dann eben einen schwulen Freund, der da auch mitspielt. Also sie fragt sich, was habe ich falsch gemacht. Ich glaube, sie sagt sogar diesen Satz, womit werde ich da geschlagen? Also sie macht sich selbst Vorwürfe und beklagt sich. Gleichzeitig ist dieser Sohn so etwas wie ihr Erlösergott. Sie sagt ja in ihrer Lebensbeichte, erlöse mich, lieber Carol, das ist ihr Sohn. Also ich glaube, das steht eigentlich im Vordergrund und das andere, könnte man sagen, ist amerikanische Action. Es treten ja auch Fernsehcrews auf, die Firmen eben losschicken, um diese schrecklichen Bilder dann sensationell zu vermarkten.
Auch das mit dem Schwarzsein ist ja nicht so eindeutig. Sie ist schwarz, aber sie hat nach wie vor das Ideal weiß zu sein. Das Helle ist das Schöne und das Gute. Ja. Gleichzeitig weiß sie das, gleichzeitig ist sie fasziniert von einem Mann, der genau dieses Schema durchbricht und sagt, ich auf seinem Selbstbewusstsein als Schwarzen besteht. Aber das ist ein ganz prekäres Verhältnis zu ihrem Schwarzsein und zu dem weißen Schönheitsideal.
Es ist ja auch ein prekäres Verhältnis zum Vater ihres Sohnes. Das war eben ein Weißer und deswegen ist ihr Sohn so halbbraun, hellbraun, macht ihn so interessant. Er steht zwischen allen Fronten, sie steht auch zwischen allen Fronten. Aber ich glaube, es ist schon eine Geschichte der Schwarzen in erster Linie.
Wobei Sie mir wirklich meine Frage noch nicht beantwortet haben, wie diese Lebensgeschichte dieser Frau, die ja sehr beeindruckend ist, zusammengeht mit der Schilderung des Hurrikans Katrina, die wir ja alle auch aus den Medien sehr detailliert kennen. Das ja, würde mich interessieren.
Das ist einfach. Das ist ein Tableau de vie in der Situation angesichts des Todes. Also wenn man weiß nicht selbst, sie weiß selbst nicht, wann ist es wirklich zu Ende, dann passiert ihr Leben wie ein Film vor ihren Augen und sie erinnert sich an alles und sie legt sich Rechenschaft darüber ab, was war und
Der Hauptberührungspunkt ist für mich die Weigerung, sich retten zu lassen. Sie weigert sich ja, sich retten zu lassen und da kommt noch mal etwas von den Aggressionen gegen die anderen raus, gleichzeitig diese tiefe Bindung an Amerika und New Orleans. Eben, man ist da geboren, man verlässt das nicht, man stirbt dort.
Aber es ist trotzdem ambivalent. Sie greift nämlich zur Axt, schlägt ein Loch ins Dach und kann so den Hund befreien sozusagen und dann werden die Retter auf sie aufmerksam. Sie befördert gleichzeitig auch ihre eigene Rettung. Es ist sehr ambivalent und widersprüchlich eigentlich und das liegt aber in dieser Figur. Natürlich hat die einen unglaublichen Überlebenswillen, obwohl sie eigentlich gekränkt ist vom Leben.
Was mich interessiert, Gilles Leroy, ein weißer Franzose, lässt eine schwarze Amerikanerin erzählen. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Authentizität. Genauso wie ich eben finde, so im Zusammenhang mit dem Hurrikan stellt sich diese Frage ja auch. Welche Rolle hat diese Frage gespielt bei Ihrer Lektüre? War das wichtig für Sie oder...
Ich habe der Stimme ihre Glaubwürdigkeit einigermaßen abgenommen. Wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen auf Effekt hingeschrieben, das ja. Amerikanische, das drückt einfach durch. Aber viel schlimmer finde ich eigentlich das Ende. Das ist ein Rührstück. Am Schluss wird sie gerettet, ausgerechnet vom Liebhaber ihres Sohnes, den sie eigentlich nicht mag, zu dem sie keinen Draht gefunden hat. Ihr Hund überlebt dann auch noch wundersam. Es ist so eine lässige Geschichte da drin. Also das habe ich dann doch einen Zacken zu viel gefunden.
Es hat einiges, was ein Zacken zu viel ist. Also ich finde die Sprache manchmal etwas manieriert, in der deutschen Übersetzung zugegeben. Ich finde sie manchmal kitschig, ich finde sie manchmal so etwas gestresst, so aufmerksamkeitserheischend. Aber es hat natürlich sehr schöne, große, starke Bilder der Zerstörung. Ja. Also diese alte Frau zum Beispiel auf dem Wasser, die auf ihrem Rollstuhl auf einem umgedrehten Kühlschrank sitzt und da durch die Straßen von New Orleans auf dem Wasser gleitet. Ja. Das ist großartig.
Oder Busse, die Autoscooter spielen. Also diese Wucht und diese unglaubliche Zerstörungskraft, die da geherrscht hat, die kann er schon einfangen. Also das wollen wir auch nicht kleinreden. Wir haben ja da nur Fernsehbilder bekommen, die schnell vorbeiflimmern und dann sind die weg. Aber hier hat das nochmals eine Präsenz, die wirklich kräftig ist.
Auch zum Beispiel die Wucht des Zynismus, den diese Frau hat, wo ja dann auch sehr viel von ihrer eigenen Verletzung rüberkommt. Also wenn sie zum Beispiel mal sagt, sie beobachtet manchmal Ratten, die auf den Leichen schwimmen und sagt, eine Ratte auf Kreuzfahrt, wie prima.
Also. Es gibt immer Profiteure von der Katastrophe, das kommt auch schön heraus, nicht? Also der Moment der schwärzesten Hölle ist für die anderen das Paradies, nicht?
Machen wir hier einen Punkt. Gilles Leroy, Zola Jackson aus dem Französischen von Xenia Osthelder, erschienen im Verlag Kein und Aber, 176 Seiten. Sie hören Reflexe hier auf DRS2 heute mit einem Literaturmagazin. Wir diskutieren drei Neuerscheinungen, die sich mit Lebenskrisen auseinandersetzen. Im nächsten Buch, ebenfalls ein Roman, wird die Krise schon im Titel angesprochen. Ein Zusammenbruch von Guylaine Dunant beginnt so.
Sie hat sich umgedreht, ihres Sieges gewiss. The Blue Bear hängt in den Seilen, sie hat sie mit dem letzten Treffer K.O. geschlagen. Sie hört kaum auf das Auszählen des Schiedsrichters. Seit Mitte der letzten Runde trifft jeder Schlag. Sie holt aus und schlägt zu. Sie boxt in die Nieren, das ist verboten, aber John hat gesagt, sie soll es machen, box ihr in die Nieren. Sie will den Titel. Sie wollte ihn von Anfang an, seit sie zu John gekommen war und seine Bedenken, eine Frau zu trainieren, hinweggefegt hatte. Für das Training hat sie alles geopfert. Ihren Schlaf, ihr behagliches Leben, ihre Gefühle. Sie hat seine Ratschläge mit demütigendem Gehorsam befolgt. Jeden Abend hat sie wieder und wieder ihr Trinkgeld gezählt, das am Tag in der Snackbar zusammengekommen war, und sie hat nicht mit der Wimper gezuckt, als John ihr mit einem Faustschlag die gebrochene Nase gerichtet hat.
Was wir hier eben gehört haben, ist der Anfang einer Nacherzählung des Films Million Dollar Baby von und mit Clint Eastwood aus dem Jahr 2004. Weiter geht es im Film dann so, dass die Siegerin hinterrücks noch einen Schlag von der Gegnerin bekommt und so unglücklich stürzt, dass sie sich die Halswirbelsäule bricht und fortan gelähmt ist, nicht mal mehr selbstständig atmen kann. Ich fand diesen Anfang verblüffend. Wie ging es Ihnen damit, Felix Schneider?
Sehr verblüffend. Es ist auch, glaube ich, nur ein Anfang, um ein Bild einzuführen, eine Metapher einzuführen, nämlich die Metapher von der Geburt. Der Moment, wo das Leben mit widerstreitenden Kräften, die es verhindern wollen, kämpft. Das muss diese Boxerin durchstehen. Und das musste auch, das ist dann der Zusammenhang, die Ghislaine Dunant durchstehen bei dem Zusammenbruch, bei der Depression. Und dann ganz am Schluss wird dieses Bild von der Geburt oder Neugeburt nochmal aufgenommen mit einem Zitat von Kafka, der in seinen Tagebüchern schreibt, vom Zögern vor der Geburt, vom Zögern ins Leben zu treten. Das hat sie erlebt. Man könnte auch sagen, nein, man will nicht mehr ins Leben treten.
Vielleicht ganz kurz das ganze Buch.
Ich möchte noch etwas sagen dazu. Ich finde diesen Anfang wenig plausibel. Yeah. Also das ist eine starke Geschichte für sich selbst. Und es geht darum, herauszufinden, was ist die Falltür, durch die ich gefallen bin. Also ich wusste nicht, was es war, dass die Falltür aufgehen ließ, fragt sie sich. Und genau das wird nicht beantwortet. Es wird eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass man, wie man im Film dann das Leben dieser Boxerin weiterverfolgen kann, das hier in diesem Roman tun könnte. Und das ist einfach, glaube ich, im Nachhinein von der Autorin auktorial hineinprojiziert worden. Und das ist nicht diese 20-jährige Kranke,
überhaupt
die das
nicht.
Uns erzählt.
Darauf wollte ich eben genau hinaus. Ja. Mir hat das aber gefallen, weil ich finde, das ganze Buch ist ja ein Nacherzählen. Also es ist so, dass Ghislaine Dunant offenbar wirklich mit 23 einen schweren Zusammenbruch hatte. In einem Interview hat sie erzählt, dass sie viele Jahre später eine Freundin besuchte, die ebenfalls mit einer Depression hospitalisiert werden musste, und diese Freundin sagte ihr, dass sie sich so schäme. Und das hat sie so schockiert, dass sie beschlossen hat, dieses Erlebnis des Zusammenbruchs zu rekonstruieren. Also was sie erzählt in diesem Buch, und überhaupt wird ja das Wort Depression nie erwähnt, ist eine Rekonstruktion und eben nicht ein Erlebnisbericht. Und es ist ja auch sehr viel Distanz in dem Buch, und jedenfalls mich hat diese Distanz sehr, sehr auffällig, als sehr auffällig berührt, und mich würde wundern nehmen, wie Sie das gelesen haben.
Also sie will eigentlich eine Leerstelle füllen. Ich glaube, die hat eine endogene Depression, nennt man das. Also da gibt es keine äußeren Anlässe, die man verantwortlich machen könnte für diese Depression. Das überfällt einen, da kann man sich wieder herausarbeiten, und dann ist es im Moment abgelegt. Aber hier ist es doch so, dass sie eigentlich genau eben das rekonstruieren möchte. Was war denn die Falltür, wo hinein ich gefallen bin? Und warum bin ich dort unten gelandet? Und sie findet keine Antwort. Und das wäre natürlich eine Herausforderung, das trotzdem zu finden. Und deswegen bin ich enttäuscht von dem Buch, weil es dann noch so schön endet, dass die einfach dann langsam Spaziergänge machen, mit die Patienten gehen zum Kiosk vor der Tür draußen, und sie findet dann einfach irgendwie ins Leben zurück. Das ist mir einfach zu einfach gestrickt.
Ja, es kam bei mir ganz anders an. Ich gebe gleich Ihnen das Wort, Felix Schneider. ich fand die Zustandsbeschreibungen so genau und das fand ich als Lektüre sogar beglückend. Also wie sie es schafft, so genau zu schreiben. Es ist ja eben, wie gesagt, kein Krankenbericht, sondern es geht mehr um die ganz allgemeinen Fragen. Wie lebt man? Was ist eigentlich der Sinn im Leben? Was passiert, wenn einem das plötzlich alles abhanden kommt? Wie ging es Ihnen damit, Felix Schneider?
Heidi Vogler, Sie haben das Programm schon klar gesehen. Es geht darum, nicht eine psychologische Analyse zu machen. Sie sagt, was zu einer Depression führen kann, äußerlich Überlastung, Trauer, Seelenschmerz. Das haben andere auch und sie fallen nicht durch diese Falltür. Es muss noch etwas anderes sein. Und das ist das, was ich vorher Lebensmut genannt habe. Wahrscheinlich kann man es gar nicht analysieren, sondern es ist eine Wiedergewinnung einer Haltung, eines Gefühls. Und wie sie dieses Gefühl wiedergewinnt, das finde ich nicht so inhaltlos, wie Sie gerade gesagt haben. Es geht nämlich nicht über die Ärzte, nicht über die Klinik, sondern es geht über die anderen Patienten, über die Tatsache, dass ein anderer Patient ihr anvertraut, warum er den Riss empfunden hat, worunter er leidet, dass sie als Person wahrgenommen wird. Das Wort Person spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, das Vorleben, das Kommunizieren mit jemandem, der existiert, der überhaupt Raum füllt, der sich überhaupt ernst nimmt, der lebt und auch im Moment lebt. Es ist eine Empathie, es ist ein Empathieprozess. Sie fühlt sich ein und geht mit anderen Patienten.
Das könnte vielleicht auch in die Richtung gehen, was Guylaine Dunant selbst gesagt hat, dass sie sich eben dafür interessiert, was diese Krankheit, die ja jeden treffen kann, über das Leben sagt, was sie auch darüber sagt, was es heißt, ein Mensch zu sein, was passiert, wenn sich die Realität plötzlich entfernt und so weiter.
Ja, aber sie stellt sich doch da in eine Tradition, wo es, und das ist vielleicht ungerecht, aber es gibt die Gattung des Psychiatrieromans. Wir haben Bücher wie Sylvia Plath, Die Glasglocke zum Beispiel, wo alles, das ist viel abgründiger, mit viel abgründiger Schärfe wird da registriert, was abläuft. Janet Frame zum Beispiel, Gesichter im Wasser, ich erinnere mich an dieses Buch, eine Lehrerin in einer Klinik, die der Willkür der Ärzte ausgeliefert ist. Das ist sie alles auch eigentlich, sie spricht das auch an, aber ich sehe keine Erschütterung nirgends, weder von der damaligen Patientin noch von der älteren Frau, die sie jetzt ist, aus der Retrospektive 20 Jahre später. Es teilt sich, es ist einfach flach. Ich habe da eine ganz andere Erwartung. Und es muss flach sein, weil das tatsächlich wie eine Infektionskrankheit über sie gekommen ist. Und natürlich hat sie Anteil daran, dass sie wieder rausgekommen ist und sie zeigt, wie das ablaufen könnte. Aber das ist dann vielleicht ein Trostbuch oder ein Selbsthilfebuch am Ende und kann Leute, denen es ähnlich geht, sagen, ich kann wieder da rauskommen.
Ist es für mich überhaupt nicht. Also ich habe auch den Ausstieg aus der Krankheit, ich habe das einfach mitgelesen.
Aber das ist doch ein Rührstück, genau wie Le Roy auch.
Das glaube ich nicht. Also die Verletzung bleibt.
Die Verletzung bleibt auf jeden Fall. Das ist ja ihr Misstrauen gegen einen anderen ewig fröhlichen Patienten, der sagt, der tut so, als hätte er da nicht fürs Leben einen Riss bekommen in dieser Klinik. Ja, nein, aber ich glaube, Sie hoffen, dass Sie irgendwo eine Ursache für diese Depression finden und wenn man die angeht und die beseitigt, dann ist auch die Depression
ja,
weg.
Aber es funktioniert auch nicht, diese Herausforderung darüber zu schreiben, wenn es keine Ursache gibt, wenn es keine Falltür gibt. Das wäre doch interessant. Was macht sie da?
Ja, aber es ist aus dem Objektstatus rauszukommen, es selber etwas zu machen, zu kommunizieren, miteinander die Scham zu überwinden, überhaupt darüber zu reden. Die Kommunikation ist es.
Ja, aber woher hat sie die Kraft dazu? Warum gelingt das und so weiter? Das sind alles offene Fragen, die nicht beantwortet werden.
Es kommt allmählich.
Ja. Ich glaube, wir werden uns da nicht einig. Ich liefere noch die Angaben zum Buch. Guylaine Dunant, ein Zusammenbruch aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Rotpunkt Verlag, 118 Seiten. Reflexe hier auf DRS2 mit einem Literaturmagazin. Die dritte Neuerscheinung, die wir Ihnen heute vorstellen, ist nicht so recht einer Kategorie zuzuordnen. Sie changiert zwischen Erzählung, Essay und Erlebnisbericht. Im Untertitel heißt das Gedicht in der Tasche, das neue Buch des Kolumbianers Hector Abad, denn auch 2 Gedächtnisforschungen und es beginnt so.
Vorwort. Wenn man unter dieser ganz eigentümlichen Grausamkeit leidet, die das schlechte Gedächtnis ist, wird die Vergangenheit zu etwas beinahe ebenso Unwirklichem wie die Zukunft. Schaue ich zurück und will mich an die Ereignisse, die ich erlebt habe, und an die Schritte erinnern, die mich heute hierher gebracht haben, so bin ich nie ganz sicher, ob ich mein Gedächtnis auffrische oder etwas erfinde. Wenn wir die Dinge in der Zeit erleben, in der sie geschehen, in jener Zeit also, die wir Gegenwart nennen, unter der schweren Bürde der unmittelbaren Wirklichkeit, so scheint alles trivial, dauerhaft und hart wie ein Tisch oder ein Stuhl. Wenn hingegen Zeit vergeht, zerbrechen die Stuhlbeine oder gehen verloren, die Sitzfläche biegt sich durch, die Lehne verzieht sich, Termiten zerfressen das Holz und am Ende sind die Dinge so unwirklich wie jener Gegenstand, den Lichtenberg einmal so schön beschrieben hat. Ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt.
Ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt, das ist ganz klar das Motto für die beiden Gedächtnisforschungen, die Hector Abbat unternimmt. Einerseits geht es um das Gedicht, das man in der Jackentasche des Vaters fand, als dieser 1987 in Medellin auf offener Straße erschossen wurde. Später hat Abbat ja ein Buch geschrieben über diesen abgöttisch geliebten Vater, hat ihm ein Denkmal gesetzt und da kam dieses Gedicht natürlich auch zur Sprache und wurde dann aber sehr schnell angezweifelt. Also erstens hat man bezweifelt, dass es das Gedicht überhaupt gab und zweitens hat man dann auch noch die Urheberschaft des Gedichtes bezweifelt. Es soll nämlich von Borges sein. Und ich sehe das alles so ein bisschen auch in dem Kontext des Mordes selbst. Es war ein politischer Mord und es gibt noch heute Leute in Kolumbien, die ein gewisses Interesse daran haben, Hector Abbats Vater zu verleumden, der ja sich sehr eingesetzt hat als Mediziner, als Sozialreformer für die kolumbianische Gesellschaft. Andererseits geht es um eine Episode in Turin. Dorthin ist Abbat geflüchtet, musste flüchten wenige Monate nach dem Mord am Vater und stand erstmal vor dem Nichts, obwohl er schon 29 war damals und früher schon in Turin studiert hatte und wie er damit umgeht, ist eben der Gegenstand der zweiten Forschung. Das Buch hat für mich etwas ziemlich Formloses, aber ich fand es doch faszinierend, wie es sich an Gefühlszustände herantastet, zum Beispiel eben auch an die große Frage, welchen Sinn unser Leben macht. Wie ging es Ihnen, Felix Schneider, Heini Vogler?
Ich fand das Projekt in der ersten Erzählung, das Vergessen darzustellen, finde ich eine tolle Idee. Der Ausgangspunkt, dass der tote Vater mit Gedichten in der Tasche gefunden wird, ist ganz großartig. Nachher finde ich, hat er keine Form gefunden, um das Vergessen darzustellen. Es ist auch schwierig. Normalerweise stellt man das Erinnern dar, weil das liefert Geschichten. Ich finde, er verliert sich etwas gegen die Erzählökonomie in den Details dieser Suche nach den Autoren der Gedichte oder nach dem Beweis, dass sie jetzt von Borges stammen. Während den zweiten Teil, den finde ich sehr präzise, sehr erfahrungsgesättigt, wie er als Ausländer, sage ich jetzt einmal, da in Turin immer eine Verkörperung von Projektionen und Vorstellungen der Einheimischen ist, im Positiven wie im Negativen, bei den Ausländerfreunden wie bei den Ausländerfeinden.
Ich teile diese Meinung. Ich glaube auch, dass er sagt einmal, dass das die Quintessenz dieses Buches eigentlich ist, was er sagt in folgenden Worten. Die Wahrheit ist die Summe der Annäherungen an diese, eben an diese Wahrheit. Und das macht er mit dieser absurden Recherche, die ein Versteckspiel ist. Wer hat jetzt dieses Gedicht wo publiziert und welches ist die authentische Fassung und so weiter? Ist es von Borges oder doch nicht und so weiter? Also das ist eine Maskerade, die da ablaufen lässt und die natürlich auch zeigen soll, wie Vergangenheit rekonstruiert werden kann, nämlich eigentlich nicht, weil sie dem Vergessen anheimfällt, das im Moment, wo ich an etwas denke, schon eingesetzt hat. Und der zweite Teil würde wahrscheinlich, wenn man darüber lang nachdenken würde, schon verzahnt werden können mit dem ersten, aber ich glaube, wir haben nicht die Zeit dazu. Es sind wirklich tatsächlich wie zwei Stränge, es zerfällt in zwei Teile. Und die Beobachtungen über das Immigrantendasein, die fand ich auch wirklich sehr erhellend. Er sagt einmal, ich war bei Amnesty International an der Mutterbrust und das ist so wie WWF auf einer anderen Ebene. Also solche Gedanken, also das fand ich ganz hübsch.
Er fühlt sich wie auf einer Hundeausstellung, ja. Und alle beklagen ihn als Opfer. Und natürlich ist auch eine Bestätigung, dass diese Länder barbarisch sind.
Ja. Ich wollte eigentlich während der ganzen Lektüre immer gerne auch diesen Brief an einen Schatten, nämlich dieses Vaterbuch, das vorausgeht, lesen. Und vielleicht gehören diese beiden Bücher ganz eng zusammen.
Sie gehören bestimmt ganz eng zusammen, aber ich denke, man hat auch etwas davon, wenn man jetzt nur das zweite Buch liest, eben dieses Brief in einer Tasche, diese zwei Gedächtnisforschungen. Also erstens bekommt man sechs Gedichte von Jorge Luis Borges, die bisher nicht auf Deutsch erschienen sind und die schon sehr toll sind. Und zweitens bin ich schon immer noch so auf der Schiene, dass ich denke, es ist ein Buch, so flüchtig es ist, so formlos es ist, das doch irgendwo sehr genau versucht abzutasten. Wie kann man sich gerade auch mit einem solchen Schaden, den Abad ja erlitten hat durch den Mord an seinem wirklich überaus geliebten Vater, wie kann man sich eigentlich im Leben verankern? Wo hat man seinen Platz? Wer erinnert sich an einen? Ist es überhaupt notwendig, dass man sich an irgendetwas erinnert? Könnte man auch ein völlig erinnerungsloses Leben leben? Also diese ganzen Fragestellungen, die fand ich schon sehr interessant.
Und das Ganze geschieht ja, indem man eine unglaubliche Fantastik bedient. Und das ist natürlich die Tradition dieser Südamerikaner. Das ist auch eine Hommage an Borges durch seinen Vater. Er nimmt da durchaus Fäden auf. Diese Maskerade, von der ich gesprochen habe, dass man sich eben versteckt und die Wahrheit oder die Wirklichkeit, vielmehr gesagt, immer viel stärker ist als Literatur. Aber wir müssen es trotzdem versuchen, uns eben spielerisch dieser Wahrheit zu nähern.
Mir ging der Zusammenhang der Recherche nach den Gedichten mit dem Vater manchmal etwas verloren. Er sagt natürlich schon, es ist eine Art Ersatzhandlung, aber das zieht sich dann endlos hin und irgendwann mal sage ich mir, ist mir doch egal. Also es kommen auch ziemliche Banalitäten manchmal raus, dass man halt viel vergisst und dass man halt erinnert, sich so erinnert, wie man die Geschichten erzählt hat und nicht erlebt hat, wenn man sie mehrmals erzählt hat und so. Also wir ahnten es schon.
Es ist auch eine Satire auf die Literaturwissenschaft natürlich da drin, aber er treibt es
das
ein bisschen zu weit.
Eine schöne Passage, ja. Und auch über die Autorschaft, wo er sagt, das ist natürlich auch ein Marktphänomen. Nicht in dem Moment, wo die Gedichte von Borges sind, sind sie mehr wert, als wenn sie von X oder Y sind.
So, in der Summe ist es für mich auch ein Buch, das sehr leicht daherkommt und man spürt einfach irgendwie auch, also bei aller existenziellen Wichtigkeit, die das Schreiben für Abad hat. Er sagt ja irgendwann einmal, er schreibt, um sich vor sich selbst und der Welt zu retten. Also er sagt es in einem Nebensatz, aber man spürt schon, es ist sehr wichtig für ihn. Er hat seinen Fleck weg, er muss sich irgendwie stabilisieren. Dass man einfach auch spürt, diese große Freude bei aller Skepsis der Literatur gegenüber und was sie leisten kann, diese große Freude am Umgang mit den Worten, mit den Sätzen.
Es ist etwas sehr Spielerisches halt, das ist so. Ja.
Ein Ausländer,
aber das überträgt sich auf uns Leser.
Ein Ausländer zu sein besteht unter anderem darin, dass man aufhört, die Brille zu putzen und undichte Rohre in Ordnung zu bringen.
Damit lassen wir es nun bewenden. Ich liefere noch die Angabe zum Buch Hector Abad, das Gedicht in der Tasche, zwei Gedächtnisforschungen aus dem Spanischen von Ulrich Kunzmann, Bärenberg Verlag, 131 Seiten.
Felix Schneider und Heini Vogler diskutierten im Literaturmagazin mit Franziska Hirsbrunner Neuerscheinungen von Hector Abad, Guylaine Dunant und Gilles Leroy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.